Schule lebt, sie verändert sich, sie fordert heraus. Wir bleiben am Puls der Praxis und der Wissenschaft. Am Puls, das ist der Podcast der Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Luzern. Herzlich willkommen zum Podcast am Puls. Wir sind zurück nach der Frühlingsferien und hoffen, dass ihr euch gut erholen konntet. Mein Name ist Deborah Bernhard und ich muss zugeben, ich habe einen ziemlichen Jetlag, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir haben heute nämlich ein sehr spannendes Thema und auch einen spannenden Gast. Das heisst, ich bin hellwach. Und zwar ist der Robert Langnickel bei uns und wir reden über das Thema herausforderndes Verhalten bei SchülerInnen. Ja, hoi Robert, es freut mich sehr, dass du heute da bist.
Hoi.
Bist du ein bisschen fitter, zweig nach diesen Ferien?
Ja, ich denke schon.
Sehr gut, dann sind wir parat. Ja, bevor wir ins Thema starten, wäre ich froh, wenn du dich kurz vorstellen könntest und sagen, was du so mit dem Thema herausforderndes Verhalten oder Verhaltensauffälligkeiten am Hut hast.
Ja, sehr gerne. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, heute mit dir in einen Diskurs treten zu dürfen. Ich bin Dozent im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik und zugleich auch Forscher und Projektleiter am Institut für Diversität und inklusive Bildung, beides an der PH Luzern. Vorher habe ich circa 12 Jahre als Lehrperson in der Schweiz gearbeitet. Zuletzt hatte ich die pädagogische und therapeutische Leitung einer Tagesschule, genauer einer Sonderschule, inne. Ebenfalls war ich als Psycholytiker in eigener Praxis tätig und habe mich hierbei auf die Behandlung von jungen Erwachsenen spezialisiert. Ich habe in der Heilpädagogik promoviert und mich auf Kinder und Jugendliche mit dem Förderbedarf in emotionaler und sozialer Entwicklung fokussiert. In meiner aktuellen Forschung versuche ich, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten optimal zu unterrichten, zu begleiten und zu fördern.
Also man kann sagen, du bist wirklich ein Experte in diesem Thema und du hast jetzt auch erwähnt, du hast auch selber unterrichtet. Ja. Dort würde mich gerade wundern, was hast du jetzt im Bereich des Verhaltens bei deinen Schülerinnen besonders herausfordernd gefunden und warum?
Also mein erster Tag an der Sonderschule, der war recht herausfordernd, vielleicht dazu ein Fallbeispiel. Ich habe eine Lehrperson vertreten. Am ersten Tag hatte noch kein Aktstudium gemacht, kannte noch keinen Schüler und jetzt war ich auf einmal in der Sporthalle. Oh. Und ich hatte die Aufgabe, eine 1-zu-1-Betreuung primär mit einem Schüler durchzuführen. Und es ging darum, dass wir Sportmatten verteilt haben. Und zwei Kinder mussten sich eine Matte teilen und er bekam eine Matte alleine. Mhm. Und ich habe mich gefreut, ich konnte ihm sagen, schau doch mal her, du hast die ganze Matte für dich. Ja. Aber der Junge hat angefangen zu weinen und rumzuschreien, weil er gesagt hat, nein, er möchte aber gerne zwei Matten.
Okay.
Und dann war ich jetzt in dieser Sporthalle, dieser Junge hat angefangen zu toben, er hat geweint, er hat geschrien und er wollte zwei Matten haben. Jetzt stand ich da mit meinem Latein und überlegte mir ganz schnell, was mache ich jetzt? Ich habe relativ schnell auch herausgefunden, dass da wahrscheinlich eine Auffälligkeit im Bereich Autismus-Spektrumsstörung vorliegt. Mhm. Und dann war meine Aufgabe, erstmal seine Emotionen runter zu regulieren. Das ist mir nach einer knappen halben Stunde auch gelungen. Und so konnten wir dann auch an die didaktische Arbeit gehen in dieser Sporthalle. Also das ist jetzt ein Beispiel für externalisierendes Verhalten, was ich später vielleicht noch mehr erläutern werde, diese Klassifikation. Und zum anderen fand ich es immer sehr eindrücklich, dass die stillen Kinder, die also nicht so laut und so lärmend waren, dass ich die auch als besonders herausfordernd erlebt habe, weil ich wollte ja auch diese Kinder adressieren, dass die auch von meinen Lehrpersonen gut Bildungserlebnisse erleben konnten und auch gut integriert werden. Und diese stillen Kinder, die eben auch ein Leiden hatten, die kann man eben schnell übersehen.
Was würdest du sagen, was ist der Grund, dass du dich so mit dem Thema auseinandergesetzt hast? Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, herausforderndes Verhalten, das ist eher, das gehört jetzt halt leider auch noch dazu. Ja. Bei dir ist es aber so, das interessiert dich gerade besonders.
Ja, genau.
Was ist da der Grund?
Also das Verständnis von Verhaltensauffälligkeiten und die Haltung, die daraus entsteht, die beeinflusst ja auch unseren Umgang mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen. Und mein Ziel war und ist es, das Leiden dieser Kinder und Jugendlichen zu sehen und eben auch zu hören, sowie auch pädagogisch zu adressieren. Und zugleich ist es mir sehr wichtig, die Lehrpersonen so zu befähigen, dass sie mit potenziellen Stressoren so umgehen können, dass die eigene Gesundheit nicht gefährdet wird.
Genau, auf das Thema Haltungen können wir nachher sicher noch sprechen.
Gerne.
Vielleicht kann man ganz grundsätzlich sagen, das Thema Verhalten ist ein riesiges und ein komplexes Thema, das die Lehrpersonen sehr stark beschäftigt und auch viele Bereiche betrifft, also die Beziehung, die Unterrichtsgestaltung, das Schulsystem, die Elternarbeit. Und wir können natürlich nur einen kleinen Ausschnitt anschauen. Das heisst, wir reden heute nicht über Strukturen oder das Thema Integration zum Beispiel, das natürlich auch ein wichtiges Thema wäre. Wir geben auch keine einfachen Anleitungen und Rezepte, wie es die auch gar nicht gibt. Also wir werden wirklich nur ein paar grundlegende Aspekte anschauen und auch auf ein paar Fragen eingehen, die uns zugesendet worden sind. Jetzt, man hat aktuell das Gefühl, Robert, das Thema Verhalten, das ist gerade überall präsent. In den Medien liest man und hört man davon. Der Beobachter hat beispielsweise Anfang Jahr dem Thema gerade eine Ausgabe gewidmet. Ich habe das gerade vor mir. Schwierige Schulkinder lassen Lehrkräfte verzweifeln, steht da. Es gibt auch SRF-Dokus dazu, wo es auch um die Integration geht. Und auch der Kanton Luzern beschäftigt sich politisch damit. Was ist da los? Wieso ist das Thema so akut?
Zuallererst möchte ich darauf hinweisen, dass seit Menschheitsgedenken das Verhalten von Kindern und Jugendlichen als Problem gewertet wird. Zumindest aus der Zeit, aus der wir Aufzeichnung haben. Der Psychologe Gustav Keller hat in seinem lesenswerten Werk Die Schülerschelte darauf hingewiesen, dass schon die alten Sumerer vor mehr als 5000 Jahren wo sie auch die ersten Schulen gegründet hatten, sich über die Jugend beklagten. Sie sagten, die Jugend achtet nicht das Alter, die Jugend zeigt ein ungepflegtes Aussehen, die Jugend sind auf Umsturz, die Jugend zeigt keine Lernbereitschaft mehr und ist ablehnend gegenüber den übernommenen Werten. Also seit 5000 Jahren gibt es diese Kritik an Jugendlichen als anthropologische Konstante. Gesamthaft werden seit vielen Jahrhunderten dem Nachwuchs Mangel der Lernmotivation, Konzentrationsschwäche, Lese- und Schreibschwierigkeiten, Rechenschwierigkeiten, fachbezogene Wissenslücken, Unterrichtsstörungen, fehlerhaftes Sozialverhalten und moralische Defizite zur Last gelegt. Also es scheint ein transgenerationales Narrativ zu sein. So gut wie nie wurde von den Erwachsenen konstatiert, dass die Jugend besser und besser, sondern vielmehr schlechter und schlechter werde. Gleichwohl ist die aktuelle Präsenz des Themas des Verhaltens in öffentlichen Diskursen nicht nur einfach ein transgenitives Narrativ. Vielmehr ist es zweitens so, dass eine stärkere inklusive Beschulung die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten viel sichtbarer macht als früher, da diese nun nicht mehr nur separiert sind, sondern in Regelschulen beschult werden. Drittens ist der Lehrberuf selbst komplexer und auch herausfordernder geworden. Neben dem Kerngeschäft des Unterrichtens haben Schweizer Lehrpersonen in einer Umfrage vor allem die wachsende Administrationsarbeit, die vielen Sitzungen und Arbeitsgruppen, die verlangte dauernde Erreichbarkeit, die Reform im Schulsystem, die hohe Erwartungshaltung von den Eltern, als auch die heterogenen Klassen als psychosoziale Stressoren beurteilt. Wenn zu diesen schon genannten Herausforderungen auch zusätzlich Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in Regelschulen zu beschulen sind, fühlen sich manche Regelschullehrpersonen überfordert. Entweder, weil sie den Eindruck haben, dass in Zeiten des Fachkräftemangels nicht genügend Ressourcen für diese Kinder bereitgestellt werden, oder weil sie mitunter davon ausgehen, nicht über adäquate pädagogische Methoden zur Adressierung dieser Kinder und Jugendlichen zu verfügen.
Das heisst, das Thema gibt es so lange, wie es Menschheit gibt. Es ist aber mehr sichtbar, wenn ich dich richtig verstehe, aufgrund von der Strukturen. Und die Rolle von der Lehrperson ist allgemein komplexer. Jetzt kann man dann da etwas dazu sagen, ob herausforderndes Verhalten oder Verhaltensauffälligkeiten zugenommen haben, jetzt gerade vielleicht auch aus wissenschaftlicher Sicht.
Ja. Die empirischen Befunde von renommierten Studien im deutschsprachigen Raum sind relativ eindeutig. Über die Zeit hinweg ist die Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten seit den ungefähr 1950er Jahren relativ stabil geblieben. Die KICS-Studie, eine kombinierte Längs- und Querschnittstudie aus Deutschland, hat zu verschiedenen Messzeitpunkten eine Häufigkeit von Verhaltensproblemen bei Kindern und Jugendlichen mit durchschnittlich 20% erfasst. In der Schweiz durchgeführte Studien zeigen ähnliche Werte bei ebenfalls knapp 20%. Wichtig ist noch zu sagen, das sind Einschätzungen von Lehrpersonen und von Eltern. In der Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten der sogenannten Bella-Studie untersuchten Expertinnen und Experten eine repräsentative Unterstichprobe von der KIK-Studie und haben hierzu standardisierte Messverfahren zur Erfassung von Verhaltensauffälligkeiten und klinischen Symptomen verwendet. Hier liegt die Prävalenz der Verhaltensstörung, also die Experten- und Expertinnenschätzung, zwischen 8% und 15%. Nach der Pandemie gab es einen Peak, der aber wieder abgenommen hat. Erstaunlich ist auch noch Folgendes. Gemäß den Daten des EDI wurden im Schuljahr 2018-2019 nur 5,4% der Schülerinnen und Schüler mit verstärkten sonderpädagogischen Maßnahmen adressiert. Und eben nicht nur die eben erwähnten 15-20%. Dies bedeutet, dass es eine Unterversorgung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung gibt. Warum die Lehrpersonen eine Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten wahrnehmen, ist multifaktoriell zu erklären. Erstens konnte in einer Schweizer Studie aus dem Jahr 2019 von Kolleginnen und Kollegen von der HFH gezeigt werden, dass von über 1.500 befragten pädagogischen Fachpersonen, das waren Schulleitungen, Lehrpersonen, schulische Heilpädagogen, sich diese von Verhaltensauffälligkeiten im Durchschnitt mittelmäßig bis ziemlich belastet fühlten. Jetzt muss man auch sagen, dass fast 90% der Teilnehmer aus Regelschulen stammten. Insbesondere schulisches Problemverhalten, oppositionelles Verhalten, aggressives Verhalten und Aufmerksamkeitsprobleme wurden als ziemlich belastend erlebt. Kurz aus der Perspektive von Lehrpersonen belasten Unterrichtsstörungen am stärksten und werden auch am häufigsten wahrgenommen. Das bedeutet wiederum, dass es eine Unterversorgung von Lehrpersonen, die mit Schülerinnen und Schülern mit psychosozialen Beeinträchtigungen arbeiten, gibt. Zweitens sind, wie schon erwähnt, die Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten aufgrund der inklusiven Bildungspraxis mehr und mehr in Regelschulen inkludiert und dadurch auch sichtbarer. So könnte aufgrund der veränderten Verteilung der Schülerinnen und Schüler der Eindruck entstehen, dass es insgesamt mehr geworden sind.
Das heißt, man kann sagen, es gibt eigentlich nicht unbedingt mehr Verhaltensauffälligkeiten. Es wird so wahrgenommen, wie es eher sichtbar ist und wie die Lehrpersonen eigentlich zu wenig unterstützt werden. Das meinst du mit dem Unterversorgung, gell?
Ja.
Okay. Jetzt, wir haben es vorher schon ein bisschen gehabt. Jetzt, vielleicht zuerst gehen wir noch ein bisschen aufs Wording ein. Also da gibt es ja eine riesen Palette, herausforderndes Verhalten, verhaltensoriginell, verhaltensauffällig, verhaltensgestört, hast du sogar gebraucht im Vorgespräch. Kannst du das kurz einordnen und definieren, was da damit gemeint ist und was vielleicht auch ja für uns ein Schlusszeichen nur herausforderndes Verhalten ist oder eben auch wirklich verhaltensauffällig?
Ja, gerne. Also vorweg vielleicht eine Anmerkung. Begriffe sind nicht nur Schall und Rauch, sondern durchaus ernst zu nehmen und kritisch zu betrachten. Begriffe sind nämlich Ausdruck des dahinterstehenden Denkens und Verstehens. Begriffe üben auch einen bestimmten Einfluss auf unsere Wahrnehmung aus und sie üben auch einen bestimmten Einfluss auf unser Handeln aus. Kurz, die Wahl der Begriffe spiegelt unsere Haltung und beeinflusst auch den Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. Jetzt im Einzelnen. Die Hauptunterscheidung ist die zwischen dem Begriff der Störung und dem Begriff der Auffälligkeit. Der Begriff der Störung stammt aus der Medizin, aus der Psychiatrie, ist eher ein mechanischer Begriff, der impliziert nämlich so ein eher technisches Modell von Störung und notwendiger Reparatur. Der Begriff der Auffälligkeit wiederum ist eher beurteilend. Der verweist auf die beurteilende Instanz und impliziert eine Bezugsnorm. Insgesamt ist dieser Begriff wertfreier als der Begriff der Störung, aber mitunter nicht so prägnant. Wichtig ist an dieser Stelle mir darauf hinzuweisen, dass die Bezugsnormen nicht vom Himmel gefallen sind, sondern zeit- und kulturspezifisch sind. Den Begriffen herausforderndes Verhalten oder auch verhaltensoriginell liegt wiederum der Ansatz zugrunde, Kinder und Jugendliche erstens nicht pathologisieren zu wollen und zweitens deutlich zu machen, dass es wesentlich von der Instanz der beurteilenden Person abhängt, wie ein Verhalten klassifiziert wird. Spannend ist beim Begriff herausforderndes Verhalten die Frage, ob das Verhalten für das Kind oder für die Lehrperson herausfordernd sein soll. Genau. In jüngster Zeit beginnen sich auch andere Begriffe in der deutschsprachigen Heilpädagogik zu etablieren, welche besonders die Abhängigkeit von der Beobachterperspektive verdeutlichen wollen. Man spricht dann von sonder- oder heilpädagogisch markierten Kindern bzw. Jugendlichen. Mhm. Es bleibt also zu konstatieren, dass die Begrifflichkeiten im Feld der Verhaltensauffälligkeiten bis heute ein Dauerthema sind.
Also was würdest du sagen, wenn man jetzt im Alltag als Lehrperson darüber redet, über das Thema, wäre verhaltensauffällig ein Begriff, was ich anbiete? Oder was findest du, ist jetzt ein Begriff, wo wir jetzt ein weiteres Gespräch brauchen oder was sich anbietet?
Also mir ist es sehr wichtig, dass wenn wir über Schüler und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten sprechen, diese nicht auf ihre Verhaltensauffälligkeiten reduziert werden. Das heißt, dass es keinen defizitorientierten Blick gibt. Die Gefahr besteht nämlich sonst, dass der Schüler, die Schülerin nur noch als ein Fall von ADHS, von ASS gelesen wird. Daraus erfolgt für mich aber keine Sprachregelung. Also man muss sich nicht entscheiden für einen der Begriffe verhaltensauffällig, Verhaltensstörung, Herausforderungsverhalten oder auch sonderpädagogisch, heilpädagogisch markiert. Vielmehr geht es mir darum, dass es einen reflexiven Gebrauch dieser Begriffe gibt. Also dass man sich überlegt, warum und wann man welchen Begriff verwendet.
Ja, also man kann eigentlich sagen, die Haltung auch hinter dem Begriff ist wichtig oder dass man sich überlegt, wieso man einen spezifischen Begriff braucht, oder?
Genau.
Ja. Genau, vielleicht können wir noch ganz grundsätzlich anschauen. Das ist ja auch, sind ganz verschiedene Sachen damit gemeint mit Verhaltensauffälligkeiten. Kannst du da vielleicht mal sagen, was es da für Formen und für Arten gibt?
Ja, also jenseits dieser bekannten psychiatrischen Diagnosemanuale wie dem ICD-10 oder 11 oder DSM-5 ist in der Heilpädagogik in der Praxis sehr weit verbreitet die Einteilung in internalisierende und externalisierende Auffälligkeiten. Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten sind unter anderem Ängstlichkeit, Depressionen, sozialer Rückzug oder auch Zwänge. Diese richten sich nach innen und gehen mit einer erhöhten Selbstkontrolle der Kinder und Jugendlichen einher. Externalisierende Auffälligkeiten wie ADHS oder Störungen des Sozialverhaltens zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nach außen, also in der Regel auf die Umwelt, richten und gehen in der Regel mit einer nur geringen Selbstkontrolle einher. Besonders im Fokus der Öffentlichkeit und der Lehrperson stehen die externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten. Diese sind nämlich besonders lärmend und auffällig. Diese Verhaltensweisen stören den Unterricht, fordern das Umfeld häufig zum Agieren und Grenzsetzen auf und werden von Lehrpersonen als besonders herausfordernd, störend und schwerwiegend erlebt. Insbesondere, wenn ich als Lehrperson so sozialisiert bin, dass Störungen des Unterrichts immer Vorrang haben sollten, werde ich meine Ressourcen für diese Kinder und Jugendlichen aufwenden. Das Problem dabei ist, dass das stille Leiden der Kinder und Jugendlichen mit internalisierenden Auffälligkeiten dann häufig übersehen bzw. auch überhört wird. Diese Verhaltensweisen, also die internalisierenden Auffälligkeiten, werden häufig im schulischen Kontext übersehen bzw. als nicht so schwerwiegend eingeschätzt.
Spannend ist, oder mein Eindruck ist, dass seit Corona, dass man das zumindest durchaus mehr thematisiert. Also gerade vielleicht psychische Probleme, wo Jugendliche und Kinder haben. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Jetzt, ich will noch auf etwas anderes Bezug nehmen. Du hast gesagt, so der Leitsatz, Störungen haben immer Vorrang. Das kann auch problematisch sein. Kannst du das noch ein bisschen konkreter sagen, auf was man da als Person muss schauen oder inwiefern das eben vielleicht nicht stimmt?
Ja, also wenn ich auf die Kinder achte, die besonders laut sind, und diese Kinder in den Fokus nehme, weil ich eben einen guten Unterricht machen will, dann fallen, um es mal einfach auszudrücken, die Kinder mit Ängsten, mit Zwängen, also mit den interessierenden Auffälligkeiten hinten rüber. Weil sie stören den Unterricht da gerade eben nicht.
Ja, genau.
Und sie sind also kein Sand im Getriebe. Und das ist das Problem, wenn ich meinen Fokus also nur auf die sogenannten Störenfriede lege, dass ich diese Kinder häufig übersehe und sie nicht pädagogisch adressieren kann.
Ja.
Und dadurch auch ihr Leiden eben überhöre.
Ja, genau. Ich habe es vorher schon gesagt, es ist ein riesiges Thema mit verschiedenen Einflussfaktoren auch. Wir gehen ja bewusst nicht so auf die strukturellen Komponenten ein. Was würdest du sagen, Robert, was braucht es, damit eine Lehrperson mit herausforderndem Verhalten umgehen kann?
Zum einen das Primat der Beziehungsgestaltung. Der heilpädagogische, nicht der kantische Imperativ könnte wie folgt lauten: Handle stets so, dass du mit dem Kind oder Jugendlichen stets in Beziehung bleibst. Hierzu ein Beispiel. Kinder und Jugendliche, die als Systemspringer bezeichnet werden, die also durch alle Netze der sozialen Hilfesysteme fallen, weil sie keine Institution halten kann oder will, haben häufig in ihrer Biografie immer wieder Beziehungsabbrüche erlebt, im Elternhaus und auch von den pädagogischen Fachpersonen. Diese Kinder haben also eine sehr unsichere Bindung. Sie testen Beziehungen mit pädagogischen Fachpersonen auf ihre Belastbarkeit hin. Das heißt, diese Kinder eskalieren und machen immer wieder Angebote zum Beziehungsabbruch. Genau auf dieses Angebot des Beziehungsabbruchs sollten wir uns aber als pädagogische Fachperson nicht einlassen. Denn erst wenn diese Kinder und Jugendlichen die Beziehung getestet haben und auch feststellen, dass selbst bei Angeboten zu diesem Beziehungsabbruch, wenn darauf nicht eingetreten wird, erst dann können sie eine positive Bindung aufbauen zu den Lehrpersonen. Und zum anderen ist die Struktur, genauer eine gute Klassenführung, erforderlich. Eine allumfassende, unbedingte pädagogische Liebe ist nicht die alleinige Antwort auf Verhaltensauffälligkeiten im Klassenzimmer. Vielmehr bedarf es auch einer hohen Strukturiertheit des Unterrichts, um Unterrichtsstörungen vorbeugen zu können. Abschließend ist noch der Ansatz Response to Intervention, RTI, aus den USA zu erwähnen, welcher auch schon mit Erfolg in der Schweiz angewandt wird. Dieses ist ein forschungsbasiertes Praxiskonzept zur schulweiten Prävention von Lern- und Verhaltensauffälligkeiten. Die Schülerinnen und Schüler werden ja gewöhnlich im Sinne eines Wait-to-Fail-Modells erst dann heilpädagogischen Interventionen zugeführt, nachdem ihre Verhaltens- und Lerndefizite sich manifestiert, verfestigt haben und auch zu spät diagnostiziert worden sind. Im Gegensatz dazu erfasst der RTI-Ansatz auf Grundlage der Reaktion der Kinder, Response, auf die Unterrichts- bzw. Förderangebote, Intervention, wie diese angenommen werden und wie diese wirksam sind. Die Entscheidung darüber, welcher Schüler, welche Schülerin welche Förderung erhält, werden auf Basis individueller Ergebnisse in Screenings und Lernverlaufsdokumentationen datenbasiert getroffen. Es erfolgt also ein Progress-Monitoring. Die Prävention von Lern- und Verhaltensauffälligkeiten erfolgt also auf verschiedenen Ebenen. Je nach Intensität und Spezifität der Förderung ist es eine Mehrebenenprävention. Hierbei kommen vor allem evidenzbasierte Lehr- und Fördermethoden zum Einsatz.
Also könnte man vielleicht so zusammenfassen, dass Beziehung ein sehr zentraler Aspekt ist, im Zentrum steht. Ja. Beziehung allein lange nicht, es braucht gewisse Strukturen.
Exakt.
Und man sollte den Fokus eigentlich mehr auch auf Prävention legen, also bevor wirklich eben ein gewisses Verhalten auftritt. Ja, genau. Du hast im Vorgespräch auch noch erwähnt, dass für dich bei dieser Thematik die Haltung von Lehrpersonen sehr wichtig ist. Kannst du dort vielleicht noch etwas dazu sagen?
Ja, eine für mich sehr wichtige Haltung im Umgang mit herausforderndem Verhalten ist erstens die Annahme eines guten Grundes. Das heißt, ich unterstelle dem Verhalten des Kindes einen guten Grund. Mhm. Das heißt, das Verhalten ist subjektlogisch, also aus der Perspektive des Kindes, sinnvoll. Gleichzeitig kann es aus meiner Perspektive, der Erwachsenenperspektive, völlig unangemessen oder auch unsinnig wirken. Hier ein Beispiel: Ein Knabe verhält sich gegenüber einem anderen Knaben aggressiv. Das ist aber in manchen Fällen eher ein unbeholfener Versuch, um mit den anderen Knaben in Kontakt treten zu können. Und solch ein Verhalten ist bei präpubertierenden Knaben übrigens gar nicht so selten. Häufig werden diese sich nämlich gegenseitig auf den Rücken schlagen und sich nicht wie Mädchen zärtlich umarmen. Also es gilt, diesen guten Grund für das Kind zu verstehen, um ihn dann pädagogisch adressieren zu können. Zweitens ist es wichtig zu verstehen, dass die Lehrperson auch immer als Projektionsfläche für die Schülerinnen und Schüler dienen. Affekte, die eigentlich an den Vater oder an die Mutter gerichtet sind, werden auf die Lehrperson übertragen. Und diese Affekte können, wie wir alle wissen, auch erheblich destruktiver Natur sein. Das Wissen darum, dass wir als Lehrperson immer auch als Projektionsfläche dienen, versetzt einen besser in die Lage, um auf unangemessenes Verhalten seitens der Schüler nicht mit drakonischen Strafen reagieren zu müssen. Nämlich der Schüler oder die Schülerin mit einem aggressiven Verhalten, der hasst nicht die Lehrperson, sondern die Lehrperson hat in der Psyche des Kindes, des Jugendlichen eine Funktion. Er ist gewissermaßen Stellvertreter der Mutter oder des Vaters, wird so behandelt und mitunter bekämpft. Neben diesen negativen Übertragungsphänomenen gibt es erfreulicherweise auch positive Formen der Übertragung, zum Beispiel die in den Lehrpersonen von den Schülerinnen und Schülern idealisiert werden.
Das heisst, ich muss eigentlich probieren, so ein bisschen auch hinter das Verhalten zu schauen, probieren zu verstehen, was ist der Grund und auch mir bewusst sein, dass vielleicht gar nicht ich gemeint bin mit einem gewissen Verhalten, kann man das so sagen?
Genau.
Jetzt Haltungen kann man auch nicht so einfach verändern. Hast du da noch einen Tipp, wie man das vielleicht kann einüben oder sich mehr bewusst machen, dass man so eine Haltung auch entwickeln kann? Kannst du dort noch etwas dazu sagen?
Ich glaube, sehr wichtig ist, dass man Orte findet im schulischen Kontext, wo ich kollegiale Fallbesprechungen durchführe, dass ich Supervision besuche und dass ich auch das mitunter auftretende Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit, dass ich dieses nicht verleugne. Also wenn ich so die Fantasie habe, ich müsste meine Klasse immer pädagogisch fest im Griff haben und es gäbe so etwas wie einen pädagogischen Werkzeugkasten, der mir für jede Situation das passende Tool bereitstellt, was ich nur sofort anwenden muss und schon wird alles gelöst, dann werde ich ein starkes Stresserleben haben. Wenn ich hingegen anerkennen kann, dass es Situationen gibt, die ich selbst erstmal reflektieren muss und wo ich nicht sofort dieses Werkzeug parat habe, dann kann ich durch diese Reflexion auch einen anderen Zugang zu den Kindern und Jugendlichen finden.
Also Reflexion und vielleicht auch gerade der Austausch mit anderen, dass man auch andere Perspektiven darauf gewöhnt. Das wäre so eine Möglichkeit, um auch an dieser Haltung zu arbeiten, kann man sagen.
Genau, und wenn ich über einen Fall spreche, dann ist ja immer auch meine eigene Haltung implizit dabei. Aber indem ich darüber rede, mache ich diese implizite Haltung ja auch explizit.
Stimmt, ja. Und die andere Person kann mich vielleicht spiegeln und darauf etwas aufmerksam machen. Ja, genau. Gut, es ist ja so, dass wir im Vorfeld Personen darum gebeten haben, Fragen einzuschicken oder Beispiele. Wir wollen jetzt eins, zwei oder vielleicht drei anschauen, je nach Zeit. Und ich glaube, wichtig ist auch das, was du gerade vorher gesagt hast. Es gibt keinen einfachen Werkzeugkasten, also wir haben keine klaren Rezepte und Lösungen. Wir kennen ja die Situationen gar nicht so gut. Eben, es geht nicht darum, dass du irgendeine Lösung hast, sondern wirklich, dass du mal deine Gedanken zu diesen Beispielen kannst äußern. Es ist auch wichtig zu sagen, ich lese das gerade so vor, wie das eingeschickt wurde, je nachdem mit kleinen Änderungen, aber auf jeden Fall so, dass man es gut versteht. Wollen wir gleich mal mit dem ersten starten, Robert?
Genau.
Gut, also das ist eine Frage oder vielmehr ein Beispiel, das eingeschickt wurde. Ein Kind, ADS, kommentiert immer im Unterricht, es wird oft verwarnt und die Eltern werden kontaktiert. Das Verhalten ist aber noch nicht besser. Der Junge ermutigt auch andere zum Frechsein und Reinschwatzen. Er verweigert Aufgaben zu lösen und sagt dann, ich kann es nicht, obwohl er es könnte. Wie kann ich damit umgehen?
Also das können wir auf verschiedenen Ebenen adressieren. Beginne ich erstmal ganz allgemein. Dieses Verhalten, diese Unterrichtsstörung könnte der Anlass sein zum Spielen. Und zwar zum Spielen mit der ganzen Klasse, noch genauer mit dem sogenannten Klasse Kinderspiel oder auch dem Good Behavior Game, so heißt es im Englischen.
Okay.
Das Spiel ist nicht einfach nur ein Spiel, sondern ist ein evidenzbasiertes Programm, mit dem die Einhaltung von Regeln während der Unterrichtszeit trainiert werden kann. Das Klasse Kinderspiel zählt zu den effektivsten schulbasierten Ansätzen zur Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten und ist nicht nur für Kinder mit ADHS oder ADS, sondern für alle Kinder mit extrasierenden Auffälligkeiten sehr zielführend. Und dadurch, dass die ganze Klasse spielt, wird auch kein Kind exkludiert, sondern die Kinder werden integriert und die ganze Klasse kann dabei sozioemotionale Kompetenzen einüben. Wirklich spielend. Das ist die eine Ebene. Ja. Die andere Ebene bei diesem Fiberspiel wäre die Strukturgebung. Die ist besonders wichtig, auch bei Kindern und Jugendlichen mit ADS. Also man könnte sich Gedanken machen, wie ist der Arbeitsplatz im Klassenzimmer gestaltet? Also das heißt, möglichst strukturiert, möglichst wenig. Wo sitzt das Kind? Am besten vorne möglicherweise im Blick der Lehrperson. Dann wissen wir, dass bei Kindern mit ADS Regeln, Rituale und Rhythmusierung sehr wichtig sind. Explizite Regeln, häufige Rituale, sodass das Kind es immer wieder erkennen kann. Dann ist es wichtig, wie sind die Lehrmaterialien, wie sind die Arbeitsaufträge strukturiert? Keep it short and simple. Und dann wissen wir auch, dass Reibungslosigkeit und Schwung im Unterrichten diesen Kindern besonders gut tut. Gerade wenn es wenig Schwung gibt, wenn wenig passiert, passieren dann häufig auch Unterrichtsstörungen.
Das sind ja wirklich schon ein paar sehr konkrete Tipps. Ja. Was für mich jetzt auch neu ist, ist das Klasse-Kinderspiel. Also wir werden das sicher in den Shownotes erwähnen oder vielleicht haben wir einen Literaturhinweis. Kannst du dort noch ganz kurz dazu sagen, was ich mir da ganz konkret muss vorstellen?
Ja, also beim Klasse-Kinderspiel wird während einer sogenannten Stillarbeitsphase im Unterricht gespielt. Hierzu wird die Klasse in verschiedene Gruppen eingeteilt. Und die Gruppen dürfen sich alle einen Namen geben, zum Beispiel nach Ländern wie im Fußballspiel. Okay. Und dann bespricht man mit der Klasse vorher die Regeln. Und es gibt dann nicht viele Regeln, vielleicht 3, 4, 5 Regeln, an die man sich halten muss während des Klasse-Kinderspiels. Der Lehrer, die Lehrerin ist die Schiedsrichterin, der Schiedsrichter. Und wenn gespielt wird, das heißt, wenn die Kinder in der Stillarbeitsphase einen Arbeitsauftrag erledigen, aber gleichzeitig nicht gegen diese Regeln verstoßen dürfen, wird darauf geachtet, welche Gruppe gegen Regeln verstößt. Das nennt man dann einen Foul. Und dann bekommt diese Gruppe zum Beispiel einen Strich an der Tafel.
Okay.
Und die Gruppe mit den wenigsten Fouls gewinnt.
Okay, ja. Gut, das ist doch ein spielerisches Element, wo man eigentlich auch
bringt. Es gibt dazu auch kostenlose Elemente im Internet, die kann ich gerne auch dann zur Verfügung stellen und darauf hinweisen.
Ach super, gut. Hast du noch eine Ergänzung oder wären das so die ersten Gedanken, wo man sich könnte machen, wenn man jetzt mit dieser Situation konfrontiert
ist? Genau, und das Schöne ist, wie gesagt, im klassischen Kinderspiel, ich kann damit alle Kinder adressieren. Es ist nicht so, dass ich ein Kind herauspicken muss und ihm was machen muss, sondern die ganze Klasse kann davon profitieren. Das heißt, in der gesamten Klasse werden Verhaltensauffälligkeiten abnehmen und es ist wirklich evidenzbasiert. Das heißt, es ist sehr gut auf seine Wirksamkeit hin untersucht.
Spannend ist ja auch all die anderen Sachen, die du gesagt hast, mit den Strukturen oder keep it short and simple, ist ja tatsächlich für alle SchülerInnen wichtig und auch gut. Oder? Ja. Das adressiert eigentlich auch alle.
Genau.
Also in dem Sinne, guter Unterricht hilft allen und halt besonders wahrscheinlich den Kindern, die eben diese Schwierigkeiten mitbringen.
Ja, das stimmt.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gerade zum zweiten Beispiel, das uns eingesendet worden ist. Das sind Fragen. Wie können SchülerInnen mit sozial schwierigem Verhalten darin unterstützt werden, Freundschaften zu sozial kompetenten Kindern aufzubauen und aufrechtzuerhalten? Wie können SchülerInnen im Umgang mit den herausfordernden Verhaltensweisen von KlassenkollegInnen unterstützt werden? Also da geht es so ein bisschen um die Frage, wie reagieren eigentlich die anderen in der Klasse? Wie kann man das Verständnis fördern? Und wie kann man auch schauen, dass die sozial vielleicht auch integriert sind, die Kinder? Was geht dir da durch den Kopf?
Also hier an der PH Luzern wurde das Programm Freundschaften fördern maßgeblich von Frau Cecile Schopp entwickelt. Das ist ein Programm, mit dem man positive soziale Beziehungen zwischen den Kindern explizit fördern kann. Und der erste Teil ist auch kostenlos erhältlich. Hierzu gibt es auch eine Homepage und es basiert auf einem Krimi. Mehr will ich nicht verraten.
Ja, also verlinken können wir aber die Homepage, oder?
Die existiert. Auf jeden Fall, super, die existiert. Genau. Und das andere, was ich noch erwähnen kann, das ist jetzt völlig ohne Programm, das ist das sogenannte Buddy-System. Mhm. Beim Buddy-System mache ich Folgendes. Ich teile die Schüler in so Buddy-Paare auf in der Klasse, also nicht alle, manchmal kann man das auch mit einem Paar nur machen. Und ich würde es dann so machen, dass der Buddy eine gewisse Fähigkeit hat, die der andere nicht hat und umgekehrt. Also es sollte ein Geben und Nehmen sein, also damit eben nicht ein Kind jetzt irgendwie pathologisiert wird, sondern dass die Buddies zusammen so ein Team bilden, ein Tandem, und dann weiß man aus der Forschung, dass diese Buddy-Peers häufig dann auch starke Freundschaften zueinander entwickeln. Mhm. Und das kann man recht niederschwellig umsetzen. Das gibt es zum Beispiel auch in Bezug auf das Lernen, Lernbuddies. Man kann es aber auch so machen, dass bei Konflikten es da Buddies gibt, dass einer anderen helfen kann, wenn er noch nicht so weit ist in der Emotionsregulation. Das hat sich auch sehr bewährt und ist leicht umzusetzen.
Mhm. Also das Buddy-System, das eigentlich auch wieder für alle Kinder in der Klasse ist, wo man schaut, wo hat vielleicht auch ein Kind, wo jetzt gewisse Auffälligkeiten hat, Stärken, und wo kann es das auch einbringen eben in dem Buddy-System mit jemand anderem. Ja, ja. Ja. Genau, hast du da noch eine Ergänzung oder wollen wir noch mal eins anschauen? Was meinst
du? Ja, können wir.
Gut. Dann haben wir da ein weiteres Beispiel, eine weitere Frage. Mich beschäftigt ein Kind, welches keine andere Meinung, Sichtweise zulässt, fehlende Empathie zeigt, uneinsichtig ist bzw. eine notwendige Förderung als irrelevant empfindet, sich nur durch eine lange Diskussion, enorme Überzeugungskraft auf ein Vorgehen einlässt. Welche effektiven und entwicklungsförderlichen Maßnahmen bestehen diesbezüglich? Also so ein bisschen das Thema Empathie, andere Sichtweise vielleicht anerkennen. Was geht dir da durch den Kopf?
Also jetzt fachwissenschaftlich geht es hier darum, dass dem Kind scheinbar eine affektive Theory of Mind zu fehlen scheint. Das heißt also die Fähigkeit, sich in das Gegenüber hineinversetzen zu können, vor allen Dingen auch auf emotionaler Ebene. Es gibt noch die kognitive Theory of Mind, also die kognitive Perspektivenübernahme, und das scheint hier gemäß dieser Darstellung zumindest eingeschränkt zu sein. Es gibt explizit sogar ein neues Programm, was solche affektive Theory of Mind Übungen perfekt auch pädagogisch einfängt. Das ist die sogenannte mentalisierungsbasierte Pädagogik. Mhm. Mented. Also die haben auch eine Homepage, und da gibt es Übungen, die ich mit dem Kind machen kann, wodurch das Kind lernt, sich besser in das Gegenüber hineinversetzen zu können und so also einen Zugang hat zu den eigenen Affekten, was vielen Kindern auch schwerfällt, wenn sie die anderen Affekte nicht erkennen können. Und gleichzeitig lernen diese Kinder dadurch auch mittelfristig, wie sie ihre Affekte auch regulieren können. Das ist ein neuer Ansatz in der Heilpädagogik, der heißt mentalisierungsbasierte Heilpädagogik, und es geht eben darum, dass ich dann wirklich einübe, mich in mein Gegenüber hineinversetzen zu können. Und dort gibt es auch eine Homepage wieder mit vielen kostenlosen Material zum Download und auch Übungen.
Also mentalisierungsbasierte Heilpädagogik, genau, das werden wir auch verlinken. Also man merkt, du bist wirklich ein Experte, und es gibt da ganz viel, wo einem vielleicht gar nicht bewusst ist oder wo man nicht davon gehört hat. Genau, werden wir auf jeden Fall auch darauf hinweisen. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage, die auch gekommen ist und die ich auch in meinem privaten Umfeld immer wieder höre. Und zwar ist die Frage gekommen, wie kann man SonderschülerInnen oder auffallende Kinder im normalen Unterricht betreuen, wenn es viele davon sind in einer Klasse? Und da hat es ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Und ich glaube, es geht so ein bisschen um die Frage, wie kann man auch für die übrigen SchülerInnen da sein? Oder vielleicht auch, gibt es zu viel an verhaltensauffälligen Kindern? Was würdest du da sagen?
Also, die Idee wäre, wenn ich in meinem Unterricht viele verhaltensauffällige Kinder habe, dass ich möglichst viele evidenzbasierte Programme durchführe, die die gesamte Klasse adressieren. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einfach immer ein Kind rausnehmen würde, oder die schulische Heilpädagogik würde immer ein Kind rausnehmen und dem dann einzeln arbeiten, das frisst sehr viele Ressourcen. Wenn ich aber zum Beispiel, was wir vorhin schon hatten, das Klasse-Kinderspiel mit der gesamten Klasse durchführe und dann mehrfach in der Woche spiele, dann werden zum Beispiel auch die Verhaltensauffälligkeiten abnehmen. Also ich würde gerade, wenn es mehrere Kinder sind, immer so Programme machen, dass ich mit der ganzen Klasse dann diese Übung durchführen kann. Und hinsichtlich der Anzahl, es ist wirklich schwierig zu sagen, weil Verhaltensauffälligkeiten sich ja nicht nur einteilen lassen, internalisieren und externalisieren, auch externalisierende Auffälligkeiten haben ja gewissermaßen noch verschiedene Stufen. Also es gibt ja zum Beispiel die sogenannten Systemsprenger, die ich vorhin erwähnt habe, wenn ich davon ein Kind in der Klasse habe, dann kann es sein, dass es meine gesamten Ressourcen aufbraucht. Und es gibt aber auch Kinder mit externalisierenden Auffälligkeiten, die viel weniger Ressourcen brauchen.
Ja. Also man muss genau schauen, was ist vorhanden und Massnahmen ergreifen, die eigentlich die ganze Klasse ein Stück weit betreffen oder fördern. Was ich spannend finde, du hast das mehrmals gesagt, evidenzbasierte Programme. Also in diesem Bereich ist wirklich auch viel geforscht worden und es gibt Massnahmen, wo man weiss, die sind wirksam.
Ja, genau. Also früher war es so, es gab häufig den Gegensatz zwischen Heilpädagoginnen, die waren haltungsbasiert und welche, die waren mehr wissenschaftsorientiert. Aber mittlerweile hat man eigentlich, Gott sei Dank, festgestellt, dass es sowohl auf die Haltung ankommt, als auch auf die Wirksamkeit der Programme.
Ja, und dass man beides kann kombinieren. Ja,
genau.
Genau, wir haben leider keine Zeit mehr, um ein weiteres Beispiel oder eine weitere Frage anzuschauen. Wenn ich jetzt eine Lehrperson bin, die sich für den Themenbereich interessiert oder sich vertiefen will, oder vielleicht merke ich auch, mir fehlt irgendwo ein gewisses Wissen, wo finde ich da Ressourcen oder was mache ich da? Hast du da Empfehlungen, sei es jetzt Bücher, Webseiten oder Weiterbildungen?
Ja. Also es gibt von dem Autorenteam um Bodo Hartke und Robert Webern herum so eine Reihe mit dem Obertitel Schwierige Schüler. Die gibt es für die Primarschule, die gibt es für die SEC und auch für die Sonder- bzw. Förderschule. Ja. Und in diesem Buch gibt es sehr, sehr viele Hinweise zu Übungen, die auch evidenzbasiert sind. Ja. Und dieses Buch enthält auch einen kostenlosen Fragebogen. Okay. Was ich auch empfehlen kann, und nicht nur Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, sondern allen Lehrpersonen, die mit Verhaltensauffälligkeiten Kinder und Jugendlichen arbeiten, sich mit Diagnostik zu beschäftigen. Und damit es auch niederschwellig bleibt, empfehle ich hier zum Beispiel den sogenannten SDQ. Das ist ein kostenloser, einfach anzuwendender, evidenzbasierter Test, welcher die Stärken und auch die Schwächen eines Kindes im Bereich Verhalten sehr niederschwellig erfasst. Der Test dauert nur circa 5 Minuten und dieser ist kostenlos im Internet in über 30 Sprachen abrufbar. Okay. Es gibt sogar Versionen für die Kinder, die sie selbst ausfüllen können. Es gibt auch Elternfragebögen und man kann dann also ein sehr gutes Screening machen. Das ist also eine Breitbanddiagnostik, ist sehr leicht durchzuführen. Wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, wird man sehen, wie leicht das durchzuführen ist. Und es gibt wirklich tolle neue Einsichten in Hinsicht auf Verhaltensauffälligkeiten. Und es gibt kein Verfahren, was so ressourcenschonend und so schnell zum Ziel führt wie der SDQ. Also das kann ich allen Lehrpersonen empfehlen, dass sie auch wissen, okay, hier ist es vielleicht mehr internalisierend oder ist mehr externalisierend bei dem Kind. Und das kann man wirklich schnell umsetzen.
Also ein Büchertipp, den wir auch werden aufnehmen werden. Und ich glaube auch SDQ.
SDQ,
genau. Das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Das muss man sich nicht gerade aufschreiben. Jetzt ist es so, dass wir auch verschiedene Weiterbildungen haben an der PH Luzern zum Thema Verhalten. Es ist eigentlich der neue Schwerpunkt, das neue Schwerpunktthema im neuen Schuljahr. Es gibt unter anderem den CAS Brennpunkt Verhalten, der bereits ausgebucht ist, aber der wird sicher wieder stattfinden. Kannst du kurz sagen, an wen sich der richtet und was man dort erlernt, welche Kompetenzen?
Gerne, also der maßgeblich von Stefan Küng entwickelte CAS richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen der Volksschule, IF- und IS-Lehrpersonen, schulische Heilpädagogen und Heilpädagogen, Coaches im Bereich Verhalten und sozioemotionale Entwicklung, sowie auch an Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Der CAS soll den pädagogischen Fachpersonen die Chance bieten zur Kompetenzerweiterung im Umgang mit herausfordernden Verhalten von Schülerinnen und Schülern, als auch sollen dort Kenntnisse erworben werden hinsichtlich für beratende Tätigkeiten und die Koordination multiprofessioneller Teams. Mhm. Also es ist wirklich ein toller CRS, den Stefan Künke entwickelt hat und ich freue mich auch, dass er sofort ausgebucht war. Und ich denke mal, es wird auch so bleiben. Die Nachfrage ist groß.
Das ist ein Thema, das brennt. Genau, das merkt man da, glaube ich, auch. Darum auch ein super Angebot. Eben, und du sagst, man wird in dem Sinn dann vielleicht auch eine Ansprechperson in der Schule, die das Know-how einbringen kann.
Genau.
Genau. Jetzt gibt es auch noch eine Vortragswerkstatt, die du, glaube ich, mitkonzipiert hast. Kannst du das noch kurz vorstellen?
Genau. Also im Herbst 2024 findet die Vortragswerkstatt Verhalten statt, welche Stefan Küng, Sonja Kehlen und ich organisieren. Wir werden uns sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praktischer Perspektive mit folgenden Leitfragen befassen. Wie kann man herausforderndem Verhalten im Schulalltag begegnen? Mhm. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Integration von Kindern und Jugendlichen in die Regelschule gelingen kann, wenn sie auffälliges Verhalten zeigen? Diese Vortragswerkstatt richtet sich an Lehrpersonen, an schulische Heilpädagoginnen, Assistenten, Assistentinnen, Schulleitende und allgemein an alle Interessierte. Mhm. Hier werden renommierte Expertinnen und Experten aus der Praxis und aus der Wissenschaft sich auseinandersetzen mit dem Ansatz der neuen Autorität zum Beispiel, dem Konzept von Schulinseln, der Reintegration bei herausfordernden Verhalten und auch neue bindungsorientierte Ansätze bei Verhaltensauffälligkeiten wie Banking Time und integrierte Beziehungsförderung.
Mhm. Ja, ich habe Themen und Personen, die eingeladen sind, auch schon ein bisschen angeschaut. Ich finde es extrem spannend. Also ich werde auf jeden Fall dabei sein und wir hoffen natürlich auch noch ganz viele andere interessierte Personen. Es ist so, dass wir in unserem Kursprogramm auch noch weitere Weiterbildungen haben. Wir werden die auch in den Shownotes erwähnen und auch die neue Ausgabe von der Zeitschrift Plus widmet sich dem Thema und hat auch Interviews und Berichte dazu. Ja, Robert, wir sind leider schon fast am Schluss und kommen jetzt auch zu der Take-Home-Message, wenn ich das gerne nenne. Gibt es etwas, wo du den Lehrpersonen, die jetzt zuhören, noch mitgeben willst? Etwas, wo du nochmal betonen oder vielleicht neu betonen und erwähnen?
Ja, vielleicht zusammenfassend, mir ist es besonders wichtig, in Hinsicht auf Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen, den Lehrpersonen mitzugeben, dass die betroffenen Kinder und Jugendliche in großen Nöten sind. Mhm. Sie sind nicht einfach böse oder aggressiv. Vielmehr ist jedes Verhalten sinnvoll, zumindest aus der subjektlogischen Perspektive der Kinder und Jugendlichen. Für uns als Lehrperson gilt es, diese häufig unerhörte Botschaft, die hinter den Symptomen liegt, zu hören und pädagogisch zu adressieren.
Also auch die Haltung ist, glaube ich, da wieder ganz wichtig, wo man dem gegenüber hat. Gut, ich möchte dir ganz herzlich danken, Robert, dass du da gewesen bist und deine riesige Erfahrung und dein Expertenwissen mit uns geteilt hast. Ist sehr spannend gewesen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich danke auch allen, die zugelassen haben. Ihr findet ganz viele Infos zu den erwähnten Weiterbildungen und auch Literaturhinweise und Hinweise zu diesen Programmen, die Robert erwähnt hat, in den Shownotes und könnt dort gerne mal ein bisschen reinschauen. Wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns am 20. Mai wieder. Dann beschäftigen wir uns mit dem Thema BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ein fixer Bestandteil vom Lehrplan, der immer stärker in den Fokus rückt. Und ich werde dort gemeinsam mit der Florina Altherr und der Lara Kaiser verschiedene Mythen zum Thema BNE entlarven oder debunken, wie man so schön sagt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen.